Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, das Thema unserer heutigen Folge ist eines, das viele direkt mit Indien assoziieren und über das sehr viel Unverständnis herrscht. Es wird nämlich um das Thema Umweltverschmutzung gehen. Nachdem ihr alle bestimmt schon oft genug gehört habt, dass das in Indien ein ernsthaftes Problem ist, wollen wir mit dieser Folge die Fragen klären, warum es die Umweltprobleme gibt, wie die Menschen damit umgehen und was dagegen getan wird. Freut euch also schon mal auch auf Positivbeispiele. Zu Beginn doch noch einmal ganz kurz die Frage, welche Probleme es gibt und woher sie kommen. Ja, die eine Sache ist natürlich der Müll. Dadurch, dass mittlerweile mehr Menschen in materiellem Wohlstand leben, wurde auch der Konsum und somit der Müll mehr. Das passiert seit den 1990er Jahren und die bisher existierenden Systeme konnten und können dieser Entwicklung nicht standhalten. 2023 war die Menge des produzierten Mülls in Indien laut dem The Energy and Resources Institute bei etwa 62 Millionen Tonnen. Und bis 2030 sollen es 165 Millionen Tonnen werden. Aber zum Vergleich, Deutschland liegt in den letzten Jahren immer so bei knapp unter 400 Millionen Tonnen und das mit einem Bruchteil der Bevölkerung. Mit dieser Zahl können wir uns also nicht rühmen. Und der globale Durchschnitt von produziertem Müll am Tag pro Person liegt bei einem Kilogramm. In Indien dagegen sind es nur 120 Gramm. Aber trotzdem, ein großer Teil des Mülls wird nicht von den Kommunen abgeholt und landet stattdessen auf Mülldeponien oder im öffentlichen Raum. Die Kommunen, die für die Problemlösungen zuständig sind, hängen bei der Finanzierung allerdings von der Regierung ab und haben wenig Möglichkeiten, selbst auf lokaler Ebene irgendetwas zu besteuern. Ein weiteres Problem ist die Luftverschmutzung. Die Gründe hierfür sind regional und saisonal abweichend. Ein paar davon: Müllhalden, das Abbrennen von landwirtschaftlich genutzten Feldern nach der Ernte, um sie wieder neu bestellen zu können, gepanschter Brennstoff für Transportfahrzeuge und die Verwendung von Brennholz zum Kochen. Natürlich sind auch die Gewässer von Verschmutzung betroffen. Zum Beispiel am Ganges. Dort besteht die Verschmutzung hauptsächlich aus Müll, Stadt- und Industrieabwasser, Asche oder Körperteile von am Fluss beigesetzten Verstorbenen und Chemikalien aus den Blumen, die täglich bei Gebeten in den Fluss gegeben werden. Ja, diese Liste über Umweltprobleme lässt sich nun lange fortsetzen. Im Gegensatz dazu wollen wir uns nun einmal aber anderen Aspekten dieses Themas widmen. Erstmal der Versuch der Klärung der Frage, die sich sicher viele EuropäerInnen stellen. Warum wird in Indien der Müll so oft auf die Straßen oder in die Natur geworfen? Schon Gandhi beschwerte sich einst über die Eigensucht seiner Landsleute, da von Balkonen gespuckt oder nächtlicher Unrat auf die Straße geworfen wurde. Nun, eine Sache ist, dass öffentliche Mülleimer oft geklaut werden. Auch muss man wissen, dass die Menschen in Indien früher Naturmaterialien wie Blätter, Ton oder Kudung verwendeten und heute gibt es teilweise wenig Bewusstsein über die Folgen von falscher Abfallentsorgung. Und der Ethnologe Deepesh Chakraborty erklärt sich das in Indien verbreitete Verhalten des sogenannten Litterings, also des Müll auf die Straße werfens, folgendermaßen. In Indien gibt es andere Konzepte von privatem und öffentlichem Raum als im Westen. Das Innen ist der Rückzugsraum, der Schutz gewähren soll. Im Außen, zum Beispiel im Bazar, trifft man Menschen, die einem fremd sind und Fremde sind potenziell gefährlich. Den eigenen Müll dann von daheim auf die Straße zu bringen, ist sozusagen nötig, um eine Grenze zwischen dem Innen und dem Außen zu markieren, sodass das schutzgewährende Innen klar definiert bleibt. Es ist natürlich nicht abstreitbar, dass mehr Vermüllung zu mehr Kranken und Toten führt. Daraus ergibt sich die Frage, ob man als Staat oder NGO dagegen etwas tut oder ob man den Menschen die Freiheit lässt, so zu leben, dass es ihnen selbst und ihrer Umwelt schadet. Eine schwierige moralische Frage. Und bezüglich des Ganges? Ein Kapitel im Ramayana, eines bekannten indischen Epos, erzählt das Herabkommen des Flusses auf die Erde. Ein Nachfahre eines Königs rief den Fluss herbei, um die Asche seiner Vorfahren reinigen zu lassen. In einem anderen Mythos wäscht der Fluss den Fuß des Gottes Vishnu rein, während der Fluss selbst dabei unverschmutzt und rein bleibt. Dies ist eine Metapher dafür, dass das Wasser des Flusses die Sünden der Menschen reinigen kann. Man sieht, dass der Fluss scheinbar schon immer die Aufgabe und Fähigkeit hatte, Reinheit zu schaffen. Dieses Motiv kann dann natürlich auch auf den heutigen Plastikmüll übertragen werden. und oft wird auch das Symbol der Mutter für den Ganges verwendet. Der Fluss spüle allen Dreck der Menschen weg, ganz wie eine Mutter jedes Chaos beseitigt, das ihr Kind verursacht. Eine weitere Frage ist, wie gehen die Menschen mit dem hohen Maß an Verschmutzung um? Hierzu wieder das Beispiel des Ganges. Manche Menschen sind der Überzeugung, die Verschmutzung sei schon in den alten Schriften vorhergesehen und daher kein Wunder. Für andere ist es eine Folge von einem ungesunden bzw. nicht-ayurvedischen Lebensstils. Dieser mache die Menschen krank und die verwendeten Arzneimittel verschmutzen den Fluss durch ihre Rückstände. Manche Menschen wissen um die Verschmutzung und nutzen das Wasser dennoch für Rituale, aber in dem Wissen, dass man es nicht trinken soll. Hier ist dann die Frage, wie Verschmutzung definiert ist, denn die sakrale Ebene kann von materiellem Schmutz nicht verunreinigt werden. Eine weitere Erklärung? Heilige Stätten, die in Verbindung zu Gott stehen, wie der Ganges auch, könnten nicht kontrolliert werden, da Chaos bzw. das Versagen der Binarität mit Gott assoziiert wird. Und der Ganges wird dann nicht als nur aus Wasser bestehend angesehen, sondern aus einer Mischung vieler verschiedener Faktoren, materiellen wie metaphysischen. Und das macht dann eine Kontrolle aus spiritueller Sicht unmöglich. Das kann dann als Erklärung dienen, warum die Abfallverwertung hier nicht funktioniert und dadurch theoretisch wie ein Freifahrtschein zum Müllwerfen genutzt werden. Werfen wir nun einen Blick auf die indische Klimapolitik, und die ist so mäßig zu beurteilen. Zuerst hat Indien nicht auf den Druck von internationalen Diskussionen über Klimaschutz reagiert. Zwischen den 1990ern und 2007 verhielt sich Indien wie viele andere sogenannte Entwicklungsländer. Ihre Meinung war, dass die Industrienationen der Grund für den Großteil der sowohl historischen als auch gegenwärtigen Emissionen sind und es deshalb deren Verpflichtung ist, die Entwicklungsländer finanziell bei Klimamaßnahmen zu unterstützen. Der India's National Action Plan on Climate Change, also Indiens nationaler Aktionsplan zum Klimawandel, von 2008 war dann das erste Programm, in dem sich Indien freiwillig mit den Folgen des Klimawandels und Lösungsvorschlägen beschäftigte. Darin sicherte Indien aktive und finanzielle Teilnahme zu. Dies geschah noch unter Premierminister Manmohan Singh. Er wollte Indien zu einem Partner auf Augenhöhe in der internationalen Klimadebatte machen. Gleichzeitig sollten alle Maßnahmen im Einklang mit der geplanten ökonomischen Entwicklung und Armutsbekämpfung stehen. Dieser Plan wurde primär von der Regierung vorangetrieben, was bedeutete, dass nur ein paar Nichtregierungsakteure, wie zum Beispiel VertreterInnen von NGOs oder Wissenschaft, daran mitwirkten. Auch Handels- oder Industriegruppen sowie religiöse Gruppen wurden nicht mit einbezogen. Der Plan ist nach wie vor die Richtlinie für die indische Klimapolitik. Aber die CO2-Emissionen in Indien steigen immer noch. Nun kurz mal ein paar Zahlen. Stand Mai 2023 erzeugte Indien 41,4% des Stroms aus erneuerbaren Energien und 56,8% aus nicht erneuerbaren. Und davon war der Großteil durch Kohleabbau. Das sind zumindest die Zahlen des Energieministeriums. Man muss hierbei allerdings auch dazu sagen, dass ein Besitzer von vielen Kohlekraftwerken der Regierung sehr nahe steht. Und auch interessant, der Ausstoß von CO2-Emissionen der durchschnittlichen deutschen Person ist 8 Tonnen pro Jahr. Und das ist deutlich höher als der Wert der durchschnittlichen indischen Person, was 2 Tonnen im Jahr sind. Und falls ihr euch jetzt fragt, ob es in Indien eine grüne Partei gibt, jein. Es gibt seit 2018 die panindische India Greens Party. Sie ist zwar als Partei registriert, ist aber bisher noch keine vollwertige und uneingeschränkt handlungsfähige Partei. So ist sie bisher auch noch nicht zur Wahl angetreten und ist daher ein Randakteur. Und wie sah das Wahlprogramm von BJP und der Kongresspartei bei den Wahlen diesen Jahres aus? Auch wenn der indische Supreme Court 2022 in einem Urteilsspruch formulierte, dass die Bürgerinnen und Bürger ein Recht haben, frei von den Auswirkungen des Klimawandels leben zu können, waren Umweltthemen leider keine große Sache während der Wahlkampagne diesen Jahres. Die BJP hat ein Vorantreiben von E-Mobilität und erneuerbaren Energien in ihrem Programm. Sie möchte Solaranlagen mehr bezuschussen und Solar- und Windparks bauen. Bis 2029 sollen 60 Städten die Luftqualität nachhaltig verbessert werden. Grundsätzlich möchte Indien bis 2070 klimaneutral werden und bis 2030 die Hälfte seiner Elektrizität aus erneuerbaren Energien schöpfen. Die Kongresspartei setzte auf grüne Investitionen, nachhaltige Infrastruktur und Jobs und ebenfalls auf die Erleichterung der Luftverschmutzung. Manche Experten sagen, dass zu wenig Umweltthemen in die diesjährigen Wahlversprechen mit aufgenommen wurden. Andere sagen, dass diese nicht so viele Stimmen holen könnten, wie Themen, bei denen sich die Wähler und Wählerinnen besser auskennen. Eine Studie hat jedoch herausgefunden, dass bei mehr als der Hälfte der ErstwählerInnen im südöstlichen Bundesstaat Tamil Nadu der Umgang der KandidatInnen mit Umweltthemen ihre Wahl beeinflussen wird. Okay, und um alle schlechten Nachrichten jetzt mal auszugleichen, wollen wir nun ein bisschen was vorstellen, was Hoffnung macht. Die Swachh Bharat Abhiyan, die Mission für ein sauberes Indien, wurde 2014 von der Regierung gestartet. Ihr Hauptziel war es, öffentliche Defäkation zu stoppen und daneben Abfall- und Abwasserwirtschaft und seit 2022 auch Menstruationshygiene zu verbessern. Das Zeichen des Projektes? Gandhis Brille mit dem Schriftzug Swachh Bharat ist in Indien wirklich allgegenwärtig, sogar auf Geldscheinen ist es zu sehen. Das Projekt ist ihm gewidmet und an seinem 150. Geburtstag in 2019 sollte Indien ODF sein, Open Defecation Free. Öffentliche Defäkation hat verschiedene Gründe. Eine Toilette zu Hause zu haben, gilt manchmal als unrein und manchmal ist auch einfach kein Platz oder keine Anbindungsmöglichkeit für ein WC. Das ganze Projekt hat seinen Fokus sowohl auf urbane Gebiete als auch auf ländliche Gebiete, da die Herausforderungen hier unterschiedlich sind. 2019 konnte dann auf ein paar Erfolge zurückgeblickt werden. Krankheiten und Grundwasserverschmutzung konnten besser verhindert werden, Frauen fühlten sich sicherer. Denn öffentliche Defäkation hat für Frauen auch immer ein Sicherheitsrisiko. 2022 hatten zwischen 77% und 100% der ländlichen Haushalte Zugang zu Toiletten, je nach Bundesstaat. Unter diesen Haushalten haben dann zwischen 61,9% und 99,5% eine eigene Toilette, ebenfalls abhängig vom Bundesstaat. In den städtischen Gebieten wurden 6,3 Millionen Haushaltstoiletten und knapp 637.000 öffentliche Toiletten gebaut. Natürlich gibt es hier auch kritische Stimmen. Manches Geld, das zum Bauen öffentlicher Toiletten bestimmt war, wurde veruntreut. Manchmal wurden die Toiletten auch nur halbfertig gebaut. In diesem Fall konnten die Menschen das Fördergeld trotzdem bekommen, das den Bürgern versprochen wurde. Auch einem Beamten zuzusichern, dass man ihn bei der nächsten Wahl wählen würde, verhalf so manchem Bürger zu diesem Geld. Schauen wir uns das nächste Programm an. Seit 2014 gibt es ein Projekt zur Säuberung des Ganges. Es nennt sich Namami Gange, Verbeugung vor dem Ganges. Bei seinem Amtsantritt 2014 sagte Premierminister Narendra Modi, dass er das Projekt in seine Prioritäten mit aufnehmen würde. Finanziert wurde es zu Beginn mit 2,1 Milliarden Euro, 2022 wurde das Budget dann auf 3,3 Milliarden Euro aufgestockt. Das Projekt will sein Ziel durch den Bau von Kläranlagen, Flussreinigung, Aufforstung der Flussufer, Überwachung von Industrieabwässern und Aktionen zum Schaffen von Bewusstsein für das Thema erreichen. Auch Bürgergruppen wurden gegründet. 2021 wurden zum Beispiel Samen von aussterbenden Fischarten ins Wasser gegeben. Ein Unterprogramm ist Ard Ganga, das zum Ziel hat, die Gebiete entlang des Flusses mehr ökonomisch zu nutzen und nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen. Zum Beispiel soll die Landwirtschaft entlang des Flusses auf biologischen Anbau umgestellt werden. Oder Produkte, die dort hergestellt werden, sollen unter der Marke Ganga laufen. Eine Verringerung der Vermüllung, also eine Verschönerung der Landschaft und zusätzliche Märkte an den Stadtufern, sollen den Tourismus ankurbeln. Für das Projekt wurde sowohl mit inländischen als auch internationalen Partnern aus Wissenschaft und Technik oder ähnlichen Flusspräservationsprojekten zusammengearbeitet. Im Ausland wird das Projekt gerne zur Schau gestellt. So gab es 2021 eine Ausstellung in verschiedenen Städten in Großbritannien, die über den Ganges informieren sollte, die Erfolge darstellen und interessierte ausländische Partner anwerben sollte. Es gibt auch so manche ausländische Geldgeber. Stand Juli 2024 wurden 467 Projekte bewilligt und von ihnen bisher 292 abgeschlossen. Kritiker bemängeln ungenutzte Gelder, unkonkrete Strategien zur Vorgehensweise, Verzögerungen bei Projektgenehmigungen, schlechte Nutzung von erhobenen Daten oder dass der geplante Tourismus durch falsche Anwendung nur noch mehr Schaden anrichten wird. Nun aber weg von Projekten der Zentralregierung. Die Stadt Indore in Madhya Pradesh ist seit 2017 jedes Jahr die sauberste Stadt Indiens. Die Bürgermeisterin und ein lokaler Beamter nahmen die damals gerade angelaufene Swachh Bharat-Mission ernst. Letzterer war jeden Tag zwischen 5 und 7 Uhr morgens unterwegs, um die Aufräumarbeiten zu kontrollieren. Das verhinderte gut, dass jemand blau machte. Und die Bürgermeisterin blieb 5 Jahre im Amt, um dem Projekt Stabilität zu geben. Zu Beginn wurde die Stadt in verschiedene Mülldistrikte eingeteilt und das tägliche Aufsammeln, Transportieren, Trennen und Recyceln erst einmal durchgeplant, bevor dann auch geeignete Fahrzeuge eingesetzt wurden, um auch in die engsten Gassen der Stadt zu gelangen. Gleichzeitig wurden die Stadtbewohner durch Training und Vorführprogramme informiert und sensibilisiert. Vom morgendlichen Müllsammelauto schallt nun jeden Tag das Lied »Indore ist die Nummer 1 geworden«, gesungen von einem Bollywood-Sänger, das auf den ersten Platz in Sachen Sauberkeit anspielt. In diesen Wagen können die Bewohner ihren Müll getrennt nach Nass- und Trockenmüll werfen. Nassmüll bedeutet alles Verschmutzte und Biomüll. Und es ist auch die Stadt und keine private Firma, die diese Müllabholung durchführt. Ganz zu Beginn der Umstellung hielten sich nur 20% der EinwohnerInnen an die Trennung, aber die Programme trugen Früchte. 2019 gaben 95% getrennten Müll in die Autos. Nachts säubern dann Müllstaubsauger die Straßen. Auch in der Stadt-App, die Bürger über öffentliche Services wie zum Beispiel Mülltrennung informiert und durch die Bürger die Stadt bei Problemen und Beschwerden erreichen können, ist die Mülltrennung ein Thema. So kann man zum Beispiel Bilder hochladen, wenn es ein Problem mit Müll gibt. Aufseher und Aufseherinnen gehen von Tür zu Tür und kontrollieren die Mülltrennung. In 10 Recyclinganlagen wird dann alles händisch auf verwertbare Einzelteile durchgeguckt und in 6 verschiedene Bereiche getrennt, was dann das Recycling ermöglicht. Das sind eben Nassmüll, Papier, Plastik, giftiges Material wie zum Beispiel Tabletten, Sanitär- und medizinischer Abfall und Elektromüll. Nicht recycelbare Materialien werden zum Bauen von Straßen verwendet. In einer zentralen Anlage wird der unverwertbare Rest dann zerkleinert und verbrannt. Und diese Anlage steht dort, wo einst Indores größter Müllberg war, zusammen mit einem Park. Das Ganze ist auch so aufgebaut, dass die Stadt genug Einnahmen bekommt, um das Projekt weiter zu finanzieren. Der Nassmüll wird an eine Biogasanlage weitergegeben, deren Gas die Stadt aufkauft und damit nun ihre Busse betreibt. Die getrennten Materialien aus der Anlage kann die Stadt verkaufen. Des Weiteren holt sie Geld durch Bußgelder von Haushalten, die sich nicht an die Mülltrennung halten, die Zahlen gehen hier zurück, Müllabholungsgebühren oder dem Verkauf von organischem Dünger. Auch Klärschlamm aus den Kläranlagen, also das, was aus dem Abwasser herausgefiltert wird, kann als Dünger verkauft werden. Müllsammler sind in Indien ja normalerweise aus den schlecht gestellten sozialen Schichten und wegen ihrer Arbeit viel Diskriminierung ausgesetzt. Indore bietet ihnen durch Sicherheitstraining, Ausweise und Uniformen mehr Arbeitssicherheit und Würde. Die Liste mit Vorzeigeprojekten kann fortgesetzt werden. Im nordöstlichen Bundesstaat Sikkim wird Biolandwirtschaft großgeschrieben. Das würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Unser Fazit heute ist also ein knapper Satz. Es wird zwar nicht nichts getan, aber es geht langsam voran im Umweltschutz in Indien. Beispiele wie Indore und andere Orte zeigen, was auch mit beschränkten Ressourcen möglich ist, wenn der politische Wille zur Veränderung da ist. Das war nun erstmal die letzte Folge von Verkehrte Welt. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde geschrieben und moderiert von Deborah Sinner.